Herzlich willkommen, liebe Menschen unter den Kopfhörern und an den Lautsprechern zu dieser Folge von Erdfrequenz, dem Podcast der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, die für uns eine ganz besondere Folge ist, die 50. nämlich, Erdfrequenz Jubiläum. Seit 2021 laden wir Sie hier immer wieder aufs Neue in die Welt der Wissenschaft ein. In jeder Folge nehmen Forscherinnen und Forscher uns mit, zu Würmern in der Tiefsee oder zu den Wölfen in unseren Wäldern, zu pfeifenden Fröschen im tropischen Regenwald oder zu Meteoriten, die durch die Erdatmosphäre angerauscht kommen. Bei Erdfrequenz zwitschert der Ornithologe und die Forschungstaucherin macht Striptease nur andersrum. Und wenn das jetzt kein Teaser war, der Lust macht, sich noch ein paar weitere Folgen anzuhören, dann weiß ich auch nicht. Dass wir begeistert sind von Erdfrequenz, ist jetzt wahrscheinlich rübergekommen und irgendwie auch klar. Aber was denken Sie eigentlich? Was machen wir gut und was wünschen Sie sich anders oder mal neu? Wie oft hören Sie Erdfrequenz? Wir nutzen unser Jubiläum, um mehr über unsere Hörerinnen und Hörer zu erfahren. Schließlich machen wir das ja alles für Sie. Dafür möchte ich Sie jetzt bitten, an einer kleinen Umfrage teilzunehmen, die Sie unter senckenberg.de/erdfrequenz finden. Es dauert nur 5 bis 7 Minuten, versprochen. Und unter allen, die mitmachen, verlosen wir Tickets für das Museum in Frankfurt. Ganz herzlichen Dank schon jetzt. Ein Dank auch an den Senckenberg Förderverein, der diesen Podcast unterstützt. Und jetzt springen wir aber rein in diese neue Folge, für die Sie, liebe Zuhörende, ja wahrscheinlich gekommen sind. In dieser Ausgabe von Erdfrequenz geht es um den artenreichsten Lebensraum unserer Erde. Kleiner Spoiler, es ist nicht der tropische Regenwald, sondern unser Boden. Wir sprechen über Springschwänze und Hornmilben und allerlei andere Tiere, die dort leben. Und wir reden eine ganze Menge über Sex. Zu Gast habe ich eine Frau, die ihre Forschung diesen Tierchen, den Springschwänzen und Hornmilben, widmet. Ina Schäfer. Schön, dass du da bist.
Hallo, herzlich willkommen. Ich habe mich gefragt, wie du vielleicht auf einer Party, ne, klassische Partyfrage, weiß ich nicht, fortgeschrittener Abend, erklärst, was du eigentlich arbeitest. Sagst du, ich arbeite mit Springschwänzen?
Ja, das ist ein guter Einstieg, ne, bei einer Party abends. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, haben Wissenschaftler ja allgemein so ein bisschen das Problem zu erklären, was sie machen, weil das ja doch oft allgemein verständlich nicht so einfach ist. Ich sage, ich bin Forscher und arbeite im Boden. Und ich arbeite mit Bodenorganismen. Warum? Weil die wichtig sind.
Okay. Und wenn du aber sagst, mit Springschwänzen, dann ist natürlich irgendwie alle Lacher wahrscheinlich erstmal auf deiner Seite. Und dann musst du sagen, es ist nicht, wie du denkst.
Ja, also nicht so, wie du denkst. Ja, ja, das sind tatsächlich Springschwänze und Hornmilben sind so meine Lieblingstiere im Boden. Die sind halt unheimlich divers in ihren Formen und auch in der Artenzahl. Das ist halt irgendwie total, das fixt einen schon an, wenn man die so sieht unter dem Mikroskop, wie unterschiedlich die sind. Aber das kann ich natürlich nicht auf der Party bringen. Ne? Das muss ich natürlich vorher sagen. Wie fängt man auf einer Party damit an? Fortgeschrittene Stunde. Einen Moment. Ich bin Forscherin und arbeite im Boden. Mit Bodentiere, die sind wichtig, denn sie zersetzen das ganze tote organische Material. Ohne diese Tiere würden wir hier im Müll ersticken.
Okay, auch ein guter Einstieg. Jetzt sind Springschwänze ja schon gefallen und Hornmilben. Und vielleicht kennen ein paar Leute, die uns jetzt zuhören, Springschwänze schon auch aus der eigenen Anschauung oder Bilder davon. Ja? Aber viele glaube ich nicht. Und jetzt sagst du, die sehen einfach super aus unter dem Mikroskop, weil du die ständig siehst. Aber beschreib doch mal, was das eigentlich ist, wie die aussehen.
Ja, fangen wir mal mit den Springschwänzen an. Die heißen ja eigentlich Kolembolen. Und die heißen im Deutschen Springschwänze, weil sie ein Organ haben unter ihrem Bauch, Furker, das sieht auch aus wie eine Gabel. Da können die einen Hebel drunter klappen und wenn die sich bedroht fühlen, dann springen die ziemlich hoch. Es sind nur ein paar Zentimeter, aber die sind ja auch nur ein paar Millimeter groß. Also das ist schon ganz schön gewaltig.
Heißt aber andersrum, wenn die an der Oberfläche auf dem Boden sind, merke ich das? Sehe ich das?
Oder man, kennt, so man kennt tatsächlich einige Springschwänze daheim aus dem Blumentopf. Das ist so ein kleines weißes Würmchen, das aber kein Wurm ist, sondern die dann so auch auf dem Wasser treiben. Wenn man dann gießt, die kommen häufig in Blumentöpfen vor. Volsomia candida. Das ist halt so ein Meerschweinchen, so ein bisschen. Und ja, die springen dann auch. Manche können das besser als andere. Es kommt immer so ein bisschen auf die Art drauf an. Aber das ist doch sehr charakteristisch für die. Und die gibt es halt in vielen Farben. und in vielen Formen. Es gibt die rund mit ganz bunten Mustern und dann gibt es die länglich und viele schillern auch ganz metallisch, weil die so Schuppen haben. Und das ist schon ganz erstaunlich, weil ich mich auch frage, warum sind die im Boden so bunt? Sieht ja keiner. Nee. Aber Augen haben sie schon, so ungefähr 6 kleine Augen, also Paare, also 6. Das ist schon da.
Und die leben jetzt aber nicht nur, weiß nicht, in den obersten 2 Zentimetern oder so, sondern
da leben die meisten, würde ich sagen. Also es gibt tatsächlich welche, die leben tatsächlich auf der Oberfläche oder auch auf Bäumen. Die sind auch recht groß. Die sind so bis zu 2 Millimeter dann. Und je tiefer man im Boden kommt, umso kleiner werden sie dann auch. Und auch farbloser tatsächlich. Mhm. Aber auch in den obersten 5 Zentimeter vom Boden sind die sehr, sehr häufig. Es gibt auch ein paar Arten, die kommen im Schnee vor. Da sieht man dann so, ja, so ganz kleine schwarze Pünktchen auf dem Schnee. Das ist dann auch ein Kolimbole. Mhm. Schneeflöhe nennt man die, glaube ich, auch.
Okay, interessant. Und die anderen, die auch zu deinen Lieblingstierchen gehören, sind Hornmilben. Ja. Oder ich habe gelesen, man nennt sie auch Moosmilben. Ja. Oder da gibt es noch irgendwie andere.
Beetlemites.
Genau. Ja. Käfermilben, ja. Je nachdem, irgendwie, wo die leben und wie die sich verhalten. Was sind das für Kollegen?
Ja, die Kolimbolen, die gehören ja zu den Hexapoda. Die haben 6 Beine, also ganz basale Insekten. Und die Hornmilben gehören zu den Milben und damit gehören sie zu den Spinnentieren. Mhm. Also eine ganz andere Liga, ganz andere Tiergruppe. Und die Hornmilben, die sind auch so nur mehr 200 Mikrometer bis 2 Millimeter groß. Und die sind viel kugeliger und die haben ganz hartes Exoskelett, also so ein Panzer. Mhm. Und da haben die Haare drauf, die sehen manchmal ganz verrückt aus und haben Skulpturen drauf. Also die sind von der Formvielfalt einfach nur, wie die aussehen, schon unheimlich unterschiedlich. Machen wahrscheinlich im Boden aber ähnliche Sachen wie Kolimbolen, vermutlich. Also sie zersetzen auch totes organisches Material. Die sind halt auch spannend. Wie bei den Kolimbolen ist das halt eine unheimliche Größenspanne. Die können halt sehr klein sein, aber da gibt es andere Arten, die sind halt 3-mal oder 10-mal so groß. Allein das schon nebeneinander zu sehen, find ich halt total spannend. Also Elefant und ein Dackel laufen halt nebeneinander so ein bisschen.
Durch den Boden.
Ja, genau, durch den Boden. Die Hornmilben sind nicht so bunt, aber eben durch ihre Formvielfalt, die sie haben, sind die doch auch durchaus ästhetisch, würde ich sagen. Und es ist halt eine hohe Diversität, die man in einer Probe hat. Also es ist halt sehr viel Unterschiedliches in einem. Also du hast es einen Teelöffel genannt, dann würde ich vielleicht eher einen Esslöffel nehmen oder vielleicht doch ein bisschen mehr. Da kriegt man echt viele unterschiedliche Arten zusammen und das ist irgendwie total spannend, was sie auf so kleinem Raum machen.
Und jetzt bist du ja Expertin für genau die. Kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass du, wenn du diesen Esslöffel oder von mir so eine Handvoll, ne, dir jetzt anguckst, kennst du die alle? Kannst du diese ganzen Arten benennen und sagst, ah, der schillert da irgendwie so rötlich, das ist doch...
Also hier in Deutschland schon. Aber wenn ich jetzt in die Tropen gehe, dann ist da was ganz anderes. Oder auch in Südeuropa. Das ist ganz interessant bei denen, dass die kommen zwar, einige Arten kommen überall vor, aber dann ist das doch so, ja, regional, biogeografisch schon unterschiedlich. Es hat was mit dem, ob man im Wald ist, da kommen andere Arten vor, als auf einer Wiese oder auf dem Acker. Das ist schon mal unterschiedlich. Im Mooren gibt es die auch ganz viel. Also sie gibt es überall, wo es Erde gibt. Aber je nachdem, was für ein Lebensraumtyp das ist, Wald, Acker, Moore, gibt es unterschiedliche Artengemeinschaften. Wobei ein Teil davon immer vorkommt und ein großer Teil eben doch sehr spezifisch ist.
Mhm. Und könnte ich mit dir so ein Quiz, so ein Wetten-Das-Ding veranstalten und sagen, ich mache jetzt 5 verschiedene Proben und du siehst da drin dann die 10 oder 20 oder 30 oder so Arten und dann sagst du, das ist Moor.
Ich sollte erkennen, wo du die Probe genommen hast anhand der Artenliste, ja. Sollte ich tun können. Kann ich auch wahrscheinlich, ja.
Das können wir uns auch mal merken für eine nächste Podcast-Folge als kleine Einlage. Das
ist ein gutes Weihnachtsspiel.
Ja. Ja, vielleicht auch so, ne, aus dem Labor heraus sozusagen. Nerdismus für die Kolleginnen und Kollegen. Jenseits der Formen und Farben und Dackel- und Elefantengrößenunterschiede, hast du schon gesagt, dich fasziniert daran auch, was die machen im Boden. Ne? Nämlich verhindern, dass wir alle auf einer Müllkippe leben, weil sie zersetzen und damit am Stoffkreislauf beteiligt sind. Mhm. Gleichzeitig hast du aber gesagt, wahrscheinlich und vieles wissen wir noch gar nicht und so. Was ist denn bekannt und was nicht?
Also es ist bekannt, dass sie totes organisches Material zersetzen. Also die mögen nichts, was grün ist. Zumindest nicht die Arten, die im Boden leben.
Also
die nehmen nur totes.
Olle Blätter als auch die Maus, die da gestorben ist.
Ja, aber vor allem olle Blätter, alte Zweige, so pflanzliches Material gerne. Die Maus ist, glaube ich, schon vorher weg von irgendwelchen Käferlarven und so. Das wird von anderen dann, glaube ich, eher gefressen. Aber die zersetzen wirklich, was von den Bäumen runterfällt. Bereiten das auch vor, dadurch, dass die das kleinknabbern, können nämlich die Bakterien, die Mikroorganismen und die Pilze kommen viel besser ran an die Zellen und an den Inhalt der Zellen. Und die fangen dann mit dem eigentlichen Zersetzungsprozess an, der ja ganz wichtig ist, weil der ja zum einen das totische organische Material abbaut, aber die ganzen Nährstoffe, die da drin sind, den Pflanzen wieder zur Verfügung stellt. Und das ist so für die Ökologie halt eine ganz spannende Sache. Das sind diese Kreisläufe von dem Kohlenstoff und vom Stickstoff und von Phosphat. Da sind die irgendwie dran beteiligt. Aber weil die ja so klein sind und man sie ja auch so gar nicht beobachten kann im Boden, kommt man da nur ganz indirekt auf Hinweise dran, was die genau machen. Aber wir wissen, die zersetzen das tote organische Material. Sie sind wichtig für die Nährstoffkreisläufe. Einige fressen an Bakterien, andere fressen an Pilzen. Das kann man dann so vielleicht ablesen dadurch, was für Mundwerkzeuge die haben. Aber das ist alles nicht so ganz genau, weil sie einfach so klein sind.
Mhm. Und du kannst ihnen schlecht praktisch bei der Arbeit zugucken.
Man kann ihnen nicht zugucken beim Fressen, nein. Mhm. Das ist halt immer so ein bisschen schade, dass das dann nicht geht. Weil wenn man sie dann im Labor hat, ein paar Arten könnte man vielleicht in der Kultur halten, aber dann fressen die alles. Mhm. Also in der Not frisst halt auch die Eurybatide was Grünes und nicht nur der Teufel die Fliegen, sondern dann nehmen die irgendwie alles. Das ist nicht repräsentativ tatsächlich für das, was in der Natur dann passiert.
Woher wisst ihr es denn dann sonst? Ne? Also macht man so Ausschlussexperimente oder so, nimmt die raus und guckt mal, was liegen bleibt und dann müssen sie wohl dran beteiligt sein, wenn es zersetzt wird? Oder wie funktioniert das?
Das ist eine gute Frage, ja. Es gibt sogenannte Litterbag-Experimente. Da werden einfach kleine Stoffbeutel genommen, die eine bestimmte Maschenbreite haben. Da kommen totes Blätter rein. Das heißt, es kommen nur bestimmte Organismen rein, zum Zersetzen der Blätter, die eine bestimmte Größe haben.
Die durch die Maschen passen.
Genau. Das heißt, alles, was größer ist, ist ausgeschlossen. Und trotzdem, dann kann man dann messen, wie stark zum Beispiel diese Streu abgebeut wird. Mhm. Und dann weiß man, alles, was kleiner ist als 2 Millimeter, zersetzt diese Streu. Und man weiß dann auch ungefähr, wie schnell das funktioniert. Das andere ist, man kann natürlich messen, aus was ihr Körper besteht. Also das sind diese stabilen Isotope-Messungen. Von Stickstoff und von Kohlenstoff, weil das sind ja die zentralen Elemente, die jeder Organismus braucht, um Biomasse aufzubauen, überhaupt einen Körper zu bilden. Ganz viel Kohlenstoff, aber auch ordentlich Stickstoff. Und es gibt natürliche Isotope, das heißt, es gibt Kohlenstoff, so wie wir ihn kennen, und dann gibt es ein bisschen schwereren Kohlenstoff. Und dasselbe gibt es auch bei Stickstoff. Und das reichert sich an. Und das hat was damit zu tun, was man frisst. Also es ist weniger, man hat weniger von diesem schweren Kohlenstoff, wenn man ein Pflanzenfresser ist und mehr, wenn man ein Tierfresser ist. Da gibt es dann so Richtwerte. Also man misst quasi, woraus besteht der Körper, aus welchen Elementen und dann kann man da so Rückschlüsse drauf ziehen. Bin ich jetzt ein Pflanzenfresser? Bin ich jetzt ein Tierfresser? Also ein Predator und da kommt man dann schon. Ist halt alles sehr indirekt.
Aber das haben wir ja im Podcast auch schon an vielen Stellen, auch wenn es so um Paleo-Forschung geht, ne? Wie kann man ableiten an den Knochen von irgendwelchen Tieren, die gefunden wurden, von was, keine Ahnung, vor ein paar Millionen Jahren auf der Erde gelebt hat, darauf, was gewachsen ist. Ne? Wie sah die Umgebung aus, welche Pflanzen sind gewachsen, kann man dann manchmal nur indirekt daran nachvollziehen, was in den Knochen sozusagen abgelagert ist an diesen Isotopen von den Pflanzen, die es wohl gegeben haben muss dann. Wenn ihr das jetzt macht, in deiner täglichen Arbeit, ist es das, was du machst tatsächlich, solche Litterberg-Experimente oder worum geht es dir jetzt auch hier bei Senckenberg?
Bei Senckenberg geht es mir mehr darum, das ist, finde ich nämlich auch sehr spannend, ist darum, wie ist die Biodiversität von diesen beiden Gruppen entstanden? Und warum haben wir so viele Arten von denen im Boden? Und wie erhält sich diese Diversität? Warum werden nicht irgendwie die einen auskonkurriert durch die anderen? Also warum, also wie entsteht die Diversität und wie bleibt sie erhalten? Und dann die ganz große Frage, die funktionelle ist halt, machen die denn auch unterschiedliche Dinge? Das sind eigentlich die Fragen, die mich am meisten interessieren und da helfen mir dann so ökologische Experimente nur bedingt weiter. Da sind die Genetik kommt da besser ins Spiel. Die Molekularbiologie, dass ich so mit Markergenen herausfinde, wie sind die miteinander verwandt. Dann kann man dann auch eine Phylogenie machen. Das heißt, man kriegt die nicht aus diesen Verwandtschaftsverhältnissen von meinen Arten, die ich heute sammle, da kriegt man die Verwandtschaftsverhältnisse raus. Und dann habe ich auch noch Fossile von diesen Tieren, was sehr ungewöhnlich ist. Und diese Fossile sind auch sehr alt. Und dieses Zusammenspiel von genetischen Markern, die halt eine bestimmte Mutationsrate haben, und diesen Hinweisen aus Fossilen kann ich rauskriegen, wann sind so große Radiationen, also Artbildungsereignisse gewesen. Und das verbinde ich dann mit diesen ökologischen Daten, diesen Traits. Dann kann ich dann so indirekt mal wieder vielleicht Rückschlüsse machen, wann ist was auf der Erde passiert oder gucken, wann ist was auf der Erde passiert und stimmt das mit diesem Stammbaum oder mit diesen Merkmalen überein? Und dann kann ich dann gucken, ah, das eine hat was mit dem anderen zu tun.
Okay, ich glaube, wir müssen nochmal da gezielt rein. Erstmal haben wir jetzt nur so allgemein gesagt, es gibt eine unheimliche Biodiversität. Und ich habe irgendwo gelesen, dass weltweit, aber du hast schon gesagt, das ist ne, an verschiedenen Orten ganz unterschiedlich, gibt es irgendwie ganz grob über den Daumen gepeilt 10.000 Arten Springschwänze und ich weiß nicht, bei den Hornmilben sind es auch ein paar, viele tausend Arten.
20, vielleicht so das Doppelte.
20.000.
Locker das Doppelte.
Okay. Ja. Wenn wir jetzt nur nach Deutschland gehen, kannst du so ganz grob über den Daumen gepeilt sagen, wie viele Arten gibt es denn hier?
Deutschland sind so 580 beschrieben.
Hornmilben?
Hornmilben, ja, genau. Ja. Also in Deutschland gibt es ungefähr 580 beschriebene Hornmilbenarten. Und bei Kolumbole ist es ein bisschen weniger, ich glaube so 400, so um den Dreh.
Mhm. Und jetzt sagtest du noch, in unterschiedlichen Böden ganz unterschiedliche.
Ja.
Und wahrscheinlich ist es ja so, dass es auch Bodenarten gibt, die am meisten Biodiversität haben und andere, die am wenigsten oder nicht.
Von diesen zwei Gruppen? Hm? Ja, da gibt es ganz diverse Gruppen. Also bei den Hornmilben kann man das am schönsten sehen. Die sind auch eben, um so alte Muster zu zeigen, die scheinen halt irgendwie total langsam sich zu verändern. Und weil sie halt diesen harten Panzer haben, können wir auch die gut mit den Fossilen vergleichen. Und wir sehen, die sind sich heute und von damals, es ist super ähnlich. Also da
wann
passiert,
ist damals? Wie weit hinten weg ist damals?
Oh, das ist eine gute Frage. Also es gibt ja das Mesozoikum, das ist so das Zeitalter der Dinosaurier vor allem. Und davor war das Paläozoikum. Und da finden wir uns mit den ältesten Hornmilben. Also diese ältesten Hornmilben und Kolumbien sind so 400 Millionen Jahre alt.
400
Das sind die ältesten terrestrischen Fossilien, die wir haben. Und das sind auch die ältesten terrestrischen, also echte Bodenfossilien, die es überhaupt gibt. Und da findet man die schon.
Also und man kann jetzt, weil wir ja ein Audiomedium sind, nicht sehen, wie du sozusagen, wie als hättest du einen Knochen in den Händen, mit dem du so wiegst oder so. Aber das ist ja schon interessant, an der Stelle von Fossilien zu reden, weil das eben ganz was anderes ist als irgendwelche Dinosaurierknochen oder so. Ne? Wie ist wann jemandem dann aufgefallen, dass es diese mikroskopisch kleinen Fossilien gibt von vor 400 Millionen Jahren?
Das ist so spannend, weil ich frage mich das auch. Wer guckt denn in diese Fossilien rein? Weil die sind ja auch eben genauso klein.
Ja.
Und tatsächlich, also die Publikationen, die ich dazu habe, die beginnen so in den 90er Jahren. Da gibt es eine Lagerstätte in Bundesstaat New York, die heißt Gilboa. Die wurde halt einfach, da wurde einer beauftragt und jetzt guckt ihr das mal genauer an. Und der hat das dann gefunden und dann fragt der dann den nächsten Wissenschaftler, der sagt, oh interessant, kommt mir bekannt vor und dann kommen die da zusammen. Dasselbe ist für eine andere Lagerstätte wohl gemacht worden. Die ist in Schottland, in der Nähe von Aberdeen, das ist Rainetshirt. Und auch da sagt man einfach, guckt euch das mal auch im Kleinen an.
Aber im Grunde reicht es ja, dass ein bisschen Dreck
das
irgendwie
ist,
ich, übrig ist, oder? Und jemand mal reinguckt.
Das weiß ich echt, da bin ich raus. Das ist faszinierend für mich, aber wie die Fossilien aus den Steinen, weil das sind ja keine Bernsteinfossilien oder sowas, sondern das ist ja wirklich in einem Stein drin oder irgendwas Versteinertes ist das ja. Aber die haben da ihre Methoden, die Paläontologen. Und die sprechen dann mit den entsprechenden Taxonomen, die ihnen dann sagen, ja, das passt alles. Das ist mega spannend. Da gibt es auch noch ganz viel zu entdecken, bin ich mir ganz, ganz sicher. Es wird hier gerade nur an der Oberfläche gekratzt, weil es so mühsam ist, diesen kleinen auch noch rauszufiltern. Oh, davon gibt es ja noch viel mehr als von diesen Dinosaurierknochen.
Ja. Aber du kannst dann sozusagen drauf zurückgreifen und sagen, von dieser Art, die mir jetzt hier heute vielleicht auch lebend unter dem Mikroskop rumfleucht, gab es welche schon ganz, ganz ähnlich vor 400 Millionen Jahren. Oder, wenn nicht ganz, ganz ähnlich, zumindest kannst du Ableitungen
treffen. Vor 300 Millionen, es gibt Fossilien von 400 Millionen, das sind ja die ältesten, dann 390. Aus dem Devon gibt es welche, aus dem Karbon. Und dann wird sogar extra ein bisschen mau und dann geht es weiter wieder mit diesen Bernsteinfossilien, die sind so 50 Millionen Jahre alt. Und es gibt noch welche aus dem Jurassic, aus der Kreidezeit, die sind 200 Millionen Jahre alt und da sieht man schon wirklich die Ähnlichkeit ganz stark zu den heutigen. Also die Ähnlichkeit nimmt sogar noch mehr zu. Also diese Fossilien haben natürlich alle andere Namen als unsere heutigen Arten, weil das ja andere Arten waren, aber man sieht halt genau die Merkmale, die für diese Gruppe typisch ist. Also die Haare, wie viel Klauen, was für Mundwerkzeuge, das sind ganz wenige, aber die sind zum Teil so gut erhalten, dass es dann irgendwie möglich. Und ja.
Und wenn du sagst, man erkennt das ganz genau, auch wie ähnlich die sich heute noch sind, dann heißt es ja wahrscheinlich andersrum, Laienthese jetzt von mir, ja, dass sich in diesen ganzen, weiß nicht, 300, 400 Millionen Jahren nicht so viel verändert hat, oder? Dass die schon damals sehr gut angepasst waren für das, was sie da tun und machen und wo sie leben und die ziemlich stabil sind. Oder ist das nur eine steile These und vielleicht hat sich auch alles 20.000 Mal total verändert?
Also die These gefällt mir, die würde ich auch vertreten an der Stelle. Also das Besondere an den Hornmilben und den Kolymbolen ist ja an den Springschwänzen, dass die eine rein terrestrische Gruppe ist. Die gibt es nicht marin oder halt…
Also nur auf der Erde
lebend. Nur auf Land lebend.
Okay.
Also, es gibt natürlich marine Arten, aber die sind sekundär ins Wasser gegangen sozusagen. Also das ist wirklich eine terrestrische Gruppe, die im Boden evolviert ist, also radiiert. Die ist darauf angepasst. Das heißt, man kann die wirklich so als Marker nehmen, über was in der Zeit im Boden passiert ist. Denn meine These ist hier, auch der Boden hat sich entwickelt. Nicht nur oberirdisch, nicht nur die Meere, nicht nur die Flüsse, sondern auch der Boden hat eine Evolution hinter sich mit allen Organismen, die da drin sind. Und weil es eben diese besonderen Fossilien gibt von den Hornmilben, die gibt es von den Kolymbolen nicht so viel, weil die ja dieses etwas dünnere Cuticula haben und nicht so einen harten Panzer, kann man das gut nachzeigen. Man sieht halt, die ersten Fossilien sind tatsächlich zeitgleich mit den ersten Landpflanzen. Das kommt gleichzeitig. Und wie wir am Anfang schon kurz besprochen haben, machen ja diese Organismen Dinge im Boden, die gut für die Pflanzen sind. Die zersetzen das totische organische Material und setzen Nährstoffe frei. Und deswegen ist das halt eine spannende These, ob sich das oberirdische Pflanzensystem und das unterirdische Recycling-System vielleicht zusammen entwickelt haben. Also dass das eine das andere beeinflusst. Es ist keine richtige Koevolution, weil die Abhängigkeiten nicht eng sind, aber das sind vielleicht so Triggerpunkte. Denn die Radiation, die ich mit so datierten Phylogenien, also Verwandtschafts-, also ich mit so einem Stammbaum von Arten von heute, die Verwandtschaftsverhältnisse bekomme und die datieren kann, sehen, okay, die haben sich vor 20 Millionen Jahren getrennt, die haben sich vor 300 Millionen Jahren getrennt, die haben sich vor 400 Millionen Jahren getrennt, das kann man ja nachvollziehen. Da sehe ich wirklich, dass es so Ereignisse gab, also dass das immer komplexer wird und immer mehr über den Zeitraum und das korreliert natürlich auch damit, dass der Boden komplexer wurde. Wir haben im Devon große Wälder, die sind dann ausgetauscht worden durch andere Vegetation. Das wurde wieder ausgetauscht durch andere Vegetation. Das heißt, wir haben immer ganz viel totes organisches Material gehabt.
Was sich aber immer verändert. Und deswegen ist logisch eigentlich, dass das System im Boden, dass das abbaut und recycelt, sich auch
noch verändert. Genau. Aber es behält die alte Struktur. Also meine Theorie wäre, zur Erklärung, warum die Diversität so hoch ist, die Alten bleiben zum Teil erhalten, die sterben nicht alle weg, so wie man das so von den Dinosauriern kennt, alles weg und komplett neu, sondern da bleibt ein Teil und dann kommt neuer dazu. Und das passiert immer wieder. Also das ist immer wieder ein Hinzufügen von neuen Arten kommt, nur weil sich oben was verändert hat. Oben sind die Änderungen massiv. Massenaussterbung, das ist aber denen relativ egal. Da sterben jetzt keine Massen aus.
Den unten im Boden, meinst du?
Ja, Entschuldigung, ja. Genau. Ja, die unten im Boden, denen sind die Massenaussterbeereignisse, das ist, gibt halt viel zu futtern dann, denke ich auch einfach. Es ist gar nicht so schlimm. Die sind dann eher von anderen Dingen beeinflusst.
Und das ist, was du meinst, wenn du sagst, auch es gibt auch eine Bodenevolution, ne?
Also von den Tieren. Der Boden selbst, weiß ich jetzt nicht, ist ja anorganisch, ist ja tot, ob das evolvieren kann, ist mal dahingestellt. Aber der Boden ist auf jeden Fall komplexer geworden über die letzten 400 Millionen Jahre. Am Anfang war das trocken, also nicht trocken, sondern am Anfang war das barren soil, brach.
Also, tot würde man sagen, ne? Also wenig belebt oder so.
Ja, genau. Am Anfang war das so ein kaum belebter Boden, so eine Bodenwüste irgendwie, und dann kamen die Pflanzen, dann kam das erste tote organische Material, das sammelt sich natürlich an über die Zeit, gerade wenn es auch noch keine Zersetzer gibt, kommt auch aufs Klima drauf an. Und dadurch gewinnt der Boden an Struktur, weil immer mehr organisches Material eingearbeitet wird in den Boden. Und dann finden da so biochemische oder geophysikalische Prozesse statt. Dann gibt es da so Aggregatbildungen und das schafft neuen Lebensraum. Dann kommen neue organische Materialien von oben. Dann entstehen neue Organismen, die vielleicht Schleime bilden. Da verklebt sich immer noch mehr und dann gibt es immer noch mehr. Also da passiert ganz viel. Ein Boden hat sehr, sehr viel Struktur, in dem diese Organismen leben. Also es ist mehr als nur der Input von Ressourcen, sondern auch noch, wie die Ressource eingearbeitet wird im Boden.
Das heißt, dein Blick, das höre ich jetzt mal so raus, auf Boden ist natürlich irgendwie ein ganz anderer als meiner oder ne, irgend so ein Laienblick, also wie du das gerade beschrieben hast mit und dann sind da Schleime und dann ist dieses und jenes und so. Also wir gucken irgendwie draußen oder auf so eine Hand voll Boden und wissen jetzt, okay, da lebt wahnsinnig viel drin, sagen die mir immer, ich sehe es nicht, glaub's jetzt mal, vielleicht sehe ich so einen kleinen Springschwanz, der mir entgegenkommt und auch mal ein Würmchen oder so. Aber das war's dann. Aber du würdest jetzt auch sagen, nur weil wir so viele oder weil diese Erde und der Boden so viele Millionen Jahre Evolution hinter sich hat, ist es so reichhaltig, wie wir es heute sehen.
Ja.
Und nur deswegen hat der Boden ja wahrscheinlich auch die Leistung, oder, ne, die wir heute uns alle zunutze machen und brauchen. Also Stichwort, die meisten Lebensmittel, die wir essen, kommen aus dem Boden.
Ja.
Wasser wird filtriert, CO2-Senke, Riesenthema und so weiter und so weiter. Das hängt alles damit zusammen, dass das über so viele Millionen Jahre sich langsam auch alles dahin entwickelt hat, wo wir es heute sehen.
Ja, das würde ich auch so sagen. Also ich glaube, der Boden ist eine unglaubliche Schatztruhe an Diversität und den damit verbundenen Funktionen. Und der Boden ist auch recht robust dadurch. Ich glaube, durch die hohe Diversität, die er hat, weil er über so lange Zeiträume sich entwickelt hat, hat er eine hohe Diversität an Arten, aber auch eine hohe genetische Diversität aufgebaut, die halt gegen viele Sachen puffert. Da ist immer noch so ein Ersatz da. Also wenn jetzt irgendwie was wegstirbt, dann habe ich aber immer noch einen Ersatz da, der so ähnlich ist. Und dann passiert da wieder was. Das macht ihn halt resilient.
Wir haben so schon so ein paar Massenaussterbe-Events hinter uns.
Das kann nichts nicht stoppen, genau. Ich will aber nicht sagen, dass jetzt dieser Klimawandel den nichts ausmacht. Also das ist schon dramatisch, wenn die Trockenheit kommt. Das mögen die gar nicht so. Mhm. Oder wenn jetzt ganze Wälder wegsterben, dann sind ja die Ressourcen trotzdem auch weg, weil sie ja nicht nachkommen. Also das ist... Also das große Problem ist, weil ja der Boden, wie du ja so schön gesagt hast, wir sehen ja nicht, dass er lebt. Aber der Boden, damit er gesund ist und funktioniert und wir von ihm profitieren können, muss er leben. Und das sind halt diese kleinen Organismen vor allem, die dafür sorgen, dass er lebt. Aber wir sehen es nicht und dadurch haben wir so wenig Gespür dafür, ist der jetzt gesund oder nicht. Also Landwirte haben dafür ein Gespür. Mhm. Die merken das, der riecht komisch, der fühlt sich komisch an, aber das haben halt die wenigsten Leute. Und tatsächlich kann man auch einen Boden auslaugen. Das gibt es halt auch ganz viel. Der kann versalzen, der kann austrocknen, der kann gerade durch starke Nutzung, landwirtschaftliche Nutzung, ausgelaugt werden. Und diese Wiederherstellung, diese Regeneration von einem Boden dauert dann aber auch wirklich sehr, sehr lange, weil es so ein komplexes System ist. Weil so viele Organismen miteinander wirken müssen, damit diese Funktionen da sind. Also es sind ja, ist ja nicht nur ein Springschwanz und ein eine Hornmilbe, sondern es sind ja ganz viele. Und die wechselwirken mit Nematoden. Die wechselwirken
also mit Fadenwürmern.
Entschuldigung, genau, mit Fadenwürmern wechseln. Also die interagieren mit Fadenwürmern und die wiederum mit Bakterien. Und dann gibt es ja noch die Protisten und dann gibt es noch die Pilze. Also die sind alle an diesen Prozessen gemeinsam beteiligt. Jeder natürlich in seinem eigenen Interesse, aber für uns kommt halt was anderes bei raus. Bei uns kommt dann ein fruchtbarer Boden bei raus oder ein Boden, der gut Wasser speichern kann, wo nicht sofort alles abfließt oben. Das ist, und das braucht halt Zeit und das ist das Problem beim Boden.
Und also jetzt benenn mal so Zeiträume, ne? Wenn du sagst, es dauert lange, können 5 Jahre sein, lange können auch 50 oder 500 Jahre sein. Also so Bodenneubildung. Auch ganz unterschiedlich, was für einen Boden man hat und so, ne? Aber dauert ja oft wirklich Jahrzehnte und Jahrhunderte.
Ja,
so
genau.
Ein paar Zentimeter.
Das sind eher die Zeiträume. Wir sprechen von, also wenn, was es ja gibt, ist, dass man kontaminierten Boden komplett, ich weiß nicht, verbrennt, also irgendwie dekontaminiert und dann lebt da auch nichts mehr drin. Und die müssen wieder belebt werden. Das heißt, man inokuliert sie, also man gibt ihnen halt Mikroorganismen zu und Pilze, um das zu beschleunigen. Aber selbst dann, diese ganzen Besiedlungsprozesse und bis diese ganzen Interaktionen laufen, würde ich auch sagen, das sind schon Jahrzehnte bis Jahrhunderte, die das dauert. Deswegen muss man da echt vorsichtig sein, was wir mit unseren Böden machen.
Mhm. Und jetzt hast du auch gesagt, ne, Boden puffert viel ab. Mhm. Da gibt es über die Jahrhunderte,
Jahrmillionen.
Da gibt es über die Jahrmillionen entstandene Zusammenwirkungen und so, dass sie sich alle gut ergänzen. Aber gleichzeitig ist es ja schon so, dass man gerade von intensiver Landwirtschaft eben auch weiß, dass die relativ schnell Böden ziemlich auslaugen, kaputt machen kann. Mhm. Und dann ist halt der Puffer
weg.
Also alles irgendwie in bestimmten Rahmen, ne? Und wenn man es übertreibt, ist es halt vorbei.
Ja.
Du beschäftigst dich mit einem Thema, was ich irgendwie beim drüber lesen noch interessant fand, nämlich noch mit Fortpflanzungsarten von Hornmilben und Springschwänzen, weiß gar nicht genau. Und zwar gibt es auch Fortpflanzung, die anders funktioniert, als wir als Menschen jetzt erstmal dran denken.
Ja.
Nämlich eigentlich so, dass Weibchen die Männchen nicht brauchen, oder?
Ja. Ganz emanzipiert.
Erzähl mal, was das ist. Also es ist ungeschlechtliche Fortpflanzung bei beiden dieser Gruppen. Ne?
Ja, gibt es bei beiden. Gibt es auch im Boden relativ häufig, was auch wieder ein faszinierendes Thema ist, wie toll auch der Boden ist, um wissenschaftliche Fragen zu klären, nämlich warum gibt es Sexualität? Kommt uns jetzt ein bisschen albern vor. Wir wissen alle, warum wir Sex haben. Aber auf einer biologischen Ebene geht es da ja um Reproduktion, also die Erneuerung, also Nachkommen erzeugen. Und das kann man halt mit einem Partner. Aber manche Organismen können das auch ohne Partner. Oberirdisch sind so die besten Vertreter, die man so kennt. Das sind ja die Blattläuse. Die machen das ja auch ganz viel. Ne? Die legen Eier und daraus schlüpft eine kleine weibliche Blattlaus, die dann wieder Eier legt. Sowas zum Beispiel. Und das gibt es im Boden auch. Und ziemlich häufig. Also wenn man alle Tiere auf der Welt anschaut, oberirdisch, dann ist ungefähr 1% parthenogenetisch, 99% machen Sex. Das hat sich durchgesetzt. Das ist eine Erfolgsstrategie gewesen. Und im Boden ist das anders. Da gibt es bis zu 10% asexuelle Organismen. Das ist viel
mehr. Die das auch komplett machen, oder?
Die das ausschließlich machen. Okay. Also es gibt oft Tiere, die können wechseln. Das ist natürlich auch mega spannend. Mhm. Wann wechseln sie? Warum wechseln sie? Was ist der Vorteil des einen und das Vorteil des anderen? Wir denken, wenn wir jetzt auf einer wissenschaftlichen Ebene bei Sex bleiben, dann ist es schon eine komplizierte Sache mit dem Sex. Man muss ja erstmal einen Partner finden. Der muss ja auch zu einem passen. Wir wissen alle, wie kompliziert das sein kann.
Dann, ich weiß jetzt nicht, wie das für so einen Springschwanz ist, aber ja, als Menschen wissen wir das.
Ja. Dann hat man ja, Nachkommen entstehen ja durch, dass eine Eizelle und eine Spermienzelle sich verbinden. Die sind ja jeweils, haben die nur den halben Chromosomensatz. Das heißt, man schmeißt die Hälfte seiner eigenen Identität weg, um Nachkommen zu haben. Das ist vielleicht der Vorteil von Sexualität, dass man viel Diversität kommt. Aber so auf der individuellen Ebene ist das, ich schmeiß die Hälfte von mir weg, das ist doch hier Verschwendung. Da haben sich vielleicht manche gedacht, nee, das machen wir nicht so. Und es gibt wirklich bei den Hornmilben, auch hier bei uns in unseren Wäldern, total häufig, welche, die, also Weibchen legen Eier, aus denen schlüpfen dann wieder diploide Weibchen, die wieder Eier
also
legen.
Also diploid mit dem doppelten Chromosomensatz.
Genau, der komplette, so, richtig. Man, die schmeißen nicht die Hälfte von ihrem Genom weg, mischen das nicht mit jemand anderem, sondern bleiben unter sich sozusagen. Und in dieser ganzen Welt gibt es keine Männer.
Okay, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Das heißt, sie haben gar keine Männchen, weil sie brauchen sie einfach nie.
Das ist Ressourcenverschwendung. Da muss ja auch Energie rein, bis so ein Männchen groß ist und stark ist. Und das sparen sie sich und investieren das dann lieber in ein Weibchen.
Und anders gibt es aber auch im gleichen Wald Hornmilben, die schon Weibchen und Männchen haben, ja, und die sich entschieden haben. Entschieden hört sich so, ne, also
bei denen
bewusst
das dann Vorteil war, die haben da kam ein evolutionärer Vorteil oder ein selektiver Vorteil. Und das ist so spannend. Wann, unter welchen Bedingungen ist Sex von Vorteil und wann Asex? Denn die Zahlen sagen uns ja, Sexualität hat sich durchgesetzt. Das ist zwar kostenintensiv, aber langfristig scheint es viele Vorteile zu haben. Man kann Mutationen abbauen oder loswerden. Das geht schlecht, wenn man also asexuell ist.
Da gibt man die einfach immer weiter, ne?
Da gibt man die immer weiter, zack, und es werden immer mehr mit der Zeit, weil, mhm, die passieren halt einfach andauernd. Und aber trotzdem im gleichen Lebensraum, parallel, gibt es die, die es nicht können. Also wenn wir eine asexuelle Art und eine sexuelle Art nebeneinander haben, beide bekommen zwei Nachkommen, dann sind das bei der asexuellen zwei Weibchen, bei der sexuellen ein Männchen und ein Weibchen.
Ah, okay. Ja.
Das heißt, bei der asexuellen haben wir in der nachfolgenden Generation vier
Weibchen. Bei beiden Weibchen wieder jeweils
bei
zwei.
Jedes ein Weibchen, mhm, ist und jedes Eier legen kann oder Nachkommen bekommt. Und bei der sexuellen ist immer die Hälfte Männchen. Das heißt, die Hälfte reproduziert sich nicht. Das heißt, die wachsen viel langsamer, können die Ressourcen oder Lebensräume viel schlechter erschließen. Aber trotzdem existieren die nebeneinander. Die eine konkurriert nicht die andere aus. Die eine überwächst die andere nicht mit ihrem vielen, vielen Nachkommen. Und die andere hat nicht diesen, wie gesagt, ja, ja, wir sind viel stärker und besser angepasst, weil wir ja viel mehr Diversität zulassen durch unsere Rekombination. Das passiert einfach nicht. Und ich glaube, das ist super spannend für Evolutionsbiologen. Denn das ist eine große Frage. Es wird auch die Queen of Evolutionary Questions genannt, also die Königin der evolutionären Fragen ist eben, warum haben wir Sexualität? Warum ist das so von Vorteil? Weil es ja doch kompliziert ist.
Und du sagst, lass mal in den Boden gucken, weil, ja, da passiert beides, da oder gibt es beides nebeneinander?
Wir haben ja Modelle, mit denen könnten wir doch mal arbeiten.
Ja. Ja. Und das war ja wahrscheinlich vor 350 Millionen Jahren schon ganz ähnlich, oder? Weiß man darüber was?
Das kann sich, das ist ein schöner Gedanke, dass das so war. Das lässt sich, muss ich kurz nachdenken, ja, das ist das Besondere an den Hornmilben, warum das so tolle Modellorganismen sind. Nicht nur, weil wir Sex und Asex nachher in einer Population haben und weil die so alt sind und wir die tollen Fossilien haben, sondern die asexuellen Arten, die clustern, die sind alle nah miteinander verwandt. Das heißt, die sind wahrscheinlich, während sie asexuell schon waren, haben sie neue Arten gebildet, was an für sich ungewöhnlich ist, aber das klappt. Das heißt,
also trotzdem über irgendwelche Mutationen,
die, ja, genau, ja, irgendwie trennen die sich dann irgendwie, sehen dann anders aus. Das ist ein sehr kompliziertes Thema, weil dann gibt es ja das Artkonzept, was ist eine Art.
Mhm.
Aber die Gruppen, also die die Arten, die asexuell sind, die kommen nicht zufällig im Stammbaum vor, sondern die gibt es geclustert. Also es sind immer ganze Gruppen, das heißt, die muss
also
es
wie
schon
Klumpen,
wie
sozusagen
Klumpen,
mehrere,
genau,
Gruppen,
genau,
von, oder mehrere Arten.
Das ist
Arten,
so ein Ast und da gehen dann ganz viele von ab, mhm, und der verzweigt sich immer mehr. Und diese Verzweigungen brauchen ja Zeit. Das heißt, je mehr Verzweigungen wir haben von heute aus, und wir wissen heute, sind die, wir haben fünf Arten, die sind parthenogenetisch, die sind alle miteinander verwandt und dann können wir diese Verzweigungen, wie sie von miteinander, also wann sie sich getrennt haben, mehr nachvollziehen. Und je mehr Verzweigungen sie haben, umso älter sind sie. Also eben weil dieses Muster nicht zufällig ist, können wir sagen, die muss es schon sehr lang geben. Und es gibt ein paar molekularbiologische Studien, die haben sich damit ein bisschen beschäftigt und die haben auch gesagt, ja, das muss schon mindestens ein paar Millionen Jahre her sein, dass, mhm, die, mindestens ein paar Millionen Jahre her, so 20 Millionen Jahre, dass die asexuell sind. Diese Muster können wir nachvollziehen. Und das ist schon wirklich ungewöhnlich, weil eigentlich hätten die schon längst zu viele Mutationen anhäufen müssen und eigentlich schon längst ausgestorben sein.
Ja. Ja.
Das ist ein ganz spannendes Feld, wie die damit umgehen.
Und man weiß es einfach noch nicht.
man arbeitet dran. Also man hat schon so Ideen, also irgendwie, sie lassen keine Mutationen zu. Sie sind irgendwie da komplett streng. Also sobald eine Mutation passiert, wird das ausgemerzt, entweder ausgebessert oder stirbt es gleich aus. Also da sie da purifying selection nennt man das, also purifizierende, reinigende Selektion.
Und da, wie funktioniert das? Also heißt es, also jetzt ganz blöd gesprochen, die Hornmilbe bekommt es mit, wenn irgendwelche Mutationen in den Eiern sind, frisst sie auf oder wie? Oder ah, ja. Das ist dann einfach nicht lebensfähig.
Ja, das ist.
Und stirbt weg.
Das ist eine schöne Vorstellung. Ich kriege das mit, dass da jetzt was passiert. Aber wahrscheinlich kriegen sie es nicht mit, sondern es ist halt, die Frage ist sehr gut. Wie kriegen, also diese reinigende Selektion, das ist ein Muster, dem wir einen Namen gegeben haben. Also wir sehen, die sind sich, das ist alle sehr ähnlich. Es gibt kaum von diesen Veränderungen. Das heißt, alles, was anders war in der Vergangenheit, muss irgendwann weggestorben sein. Das heißt, entweder haben sie während ihrer Entwicklungszyklen sehr starke Kontrollmechanismen, die Mutationen reparieren, oder es gibt andere Mechanismen, wie wenn ich eine sehr große Population habe, also unheimlich viele Individuen auf einer Fläche habe. Und das heißt, wenn dann einer ganz viele Mutationen hat und der wegfällt, das merkt die Art ja an sich gar nicht.
Nee.
Aber so kann man dann immer so einen Ausschuss hat man dann immer. Aber der bedroht die Art nicht, weil der Ausschuss, selbst wenn er 50% ist, habe ich dann immer noch 10.000 Individuen, die eine stabile Population sind. Es hat das was mit der Populationsgröße zu tun, dass so etwas über lange Zeiträume also funktionieren kann.
Ja. Also wir beobachten einfach, das ja. gibt es nicht so, und offensichtlich muss es Mechanismen geben, ja. mit denen das verhindert wird, weil dass es einfach keine Mutationen gibt, ist sehr unwahrscheinlich.
Genau.
Kann man ausschließen, aber wie das genau im Einzelfall immer passiert,
ja.
dass das sozusagen wieder entfernt wird.
Genau, es gibt verschiedene Theorien, da haben sich schon von langer Zeit, schon vor 100 Jahren Theoretiker mit Modellen, die haben gerechnet, was gibt es für Möglichkeiten, was sind die Konsequenzen, und die könnten wir jetzt alle an diesen Organismen testen, diese Hypothesen, das ist das Gute. Also wir wissen, sie sind asexuell, wir wissen, sie sind es für lange Zeit schon. Nur was sind, wie schaffen die das? Das wissen wir noch nicht, würde uns aber doch viel weiterhelfen, um diese Theorien, die entstehen, zu testen, und dann weiß man einfach etwas mehr darüber für die Zukunft.
Aber jetzt mal, also Hand aufs Herz, theoretisch ja. müsstet ihr dann dafür ganz viele Hornmilben oder Springschwänze oder sowas, die das machen, im Labor züchten und denen dabei zugucken, oder wie?
Ja, das hilft natürlich, wenn man die im Labor hat, weil dann kann man die schneller sequenzieren, als wenn man die aus dem Feld einsammelt, langsam aus dem Boden rausbröckelt und dann bestimmt. Also es geht natürlich schöner mit einer Zucht. Tatsächlich gibt es da auch einen Kollegen, der Jens Bast aus Köln, der hat das richtig viel gemacht. Er hat sich damit beschäftigt. Der klassische Weg ist, dass man halt dass man diese Tiere im Labor hat und über Generationen hält hat, über Generationen züchtet im Labor, und dann kann man ja in jeder Generation kann man die sequenzieren und sieht, wie viele Mutationen sind da. Jede Generation, das ist so der Klassiker. Das ist bei denen aber ein bisschen schwierig, weil die reproduzieren sich nur einmal im Jahr. Das heißt, um 30 Generationen zu haben, ist mein wissenschaftliches Zeitalter vorbei. Dann ist, das heißt, da muss man halt über indirekte Wege gehen. Und da gibt es zum Beispiel das eine Modell, das nennt sich Mieselsen-Effekt. Das heißt, wenn ich asexuell bin, dann divergiert mein diploides Genom. Ich habe ja ein diploider Organismus, da habe ich ja komplett alles doppelt.
Doppelter Chromosomsatz.
Doppelter Chromosomsatz, doppelter genetischer Datensatz sozusagen. Und weil ich ja asexuell bin, rekombinieren die nicht. Die mischen sich niemals. Und jetzt kommen ja Mutationen, die passieren ja einfach. Und über die Zeiträume kommen die sowohl auf den einen Chromosomensatz als auch auf den anderen zufällig. Das heißt, die werden immer unähnlicher über die Zeit. Und das heißt, das ist so die Beschreibung des Mieselsen-Effekt. Und wenn wir den finden in Organismen, wenn wir so eine Population oder mehrere sequenzieren, dann können wir diesen Effekt tatsächlich auch finden. Das heißt, wir kommen mit Zucht und wirklich gemessenen Mutationsraten, das schaffen wir nicht bei diesen Organismen, leider. Aber da müssen wir halt über andere Modelle und über andere Theorien das machen. Und das hat jetzt ganz gut auch funktioniert mit dem Mieselsen-Effekt. Also es wurde tatsächlich auch gezeigt für eine Art, dass es das wohl gibt.
Mhm. Also ist ja vielleicht auch nicht nur leider, ne, sondern ich muss nicht 30 Jahre warten und denke, oh Mist, jetzt habe ich mein Forscherinnenleben damit verbracht, 30 Jahre diese Milben zu züchten und am Ende sehe ich, in diesen 30 Jahren sind trotzdem nicht genug Mutationen entstanden, als dass ich jetzt irgendwas nachweisen kann. Doof. Jetzt gehe ich in Rente und habe eigentlich nicht erreicht, was ich wollte. Insofern ist es ja ganz gut, dass es andere Möglichkeiten gibt. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich auf diese Organismen zu spezialisieren? Das interessiert mich jetzt schon.
Ja, also mein Studium, da hatte ich ja überlegt, was soll ich denn jetzt machen?
Du hast Bio studiert.
Ich habe Biologie studiert, genau. Ich habe sogar noch Diplom studiert, einer der letzten Diplomstudiengänge in Darmstadt. Und dann habe ich mir überlegt, was soll ich denn jetzt machen im Diplom? Was interessiert mich denn wirklich? Und ich habe dann festgestellt, dass ich wirklich was mit Evolutionsbiologie machen wollte. Und dann bin ich zur Arbeitsgruppe Scheu damals in Darmstadt gegangen, halt ein Bodenökologe, und der hat gemeint, ja, wir haben ja diese Organismen, diese Hornmilben, die sind alt, die machen asexuelle Reproduktion, die Frage ist, warum, und dann war ich dabei. Dann durfte ich mir noch ein paar angucken und habe ich gesehen, wie schön die sind, und dann war natürlich alles gelaufen. Also es ist halt, weil die bieten halt einfach mehr als nur Ökologie, sondern sie bieten halt auch noch dieses Fenster in die Vergangenheit, was ich halt einfach spannend finde. Wo kommen die her? Warum sind wir heute so, wie wir sind? Oder warum sind die heute so, wie wir sind? Das sind dann irgendwie so die Fragen, die mich mehr interessiert hatten. Und dann war ich auch schon mit der Molekularbiologie dabei. Das geht ja anders nicht. Wir können ja nicht in der Zeit zurückreisen, außer wenn wir mit Genen arbeiten. Dann können wir das halt machen, in der Zeit zurückreisen.
Und da kommen jetzt dann noch so Sachen rein, also wenn man darüber spricht, und das tut ihr ja, ne? Der Biodiversität im Boden, im Großen, braucht man ja ganz neue Methoden, um das zu analysieren, weil es nicht reicht, zu gucken, wie viele Hornmilbenarten sind da oder so, sondern man wird ja irgendwie gar nicht fertig, wenn man die gesamte Biodiversität anguckt. Und dann geht es jetzt um so Sachen wie Barcoding, Metagenomics und diese ganzen coolen Buzzwords, die dann da eine Rolle spielen. All das machst du ja auch.
Ja. Das Monitoring ist wirklich ein wichtiges Thema gerade. Das kommt einmal durch die EU-Gesetzgebung. Es kommt halt auch durch den Zustand, den unsere Böden haben, aber auch unsere Wälder. Alles wird ja jetzt mittlerweile, muss gemonitort werden, und es muss berichtet werden, wie der Zustand von den Böden, von den Gewässern, von den Wäldern sind, damit man Veränderungen mitbekommt.
Also im besten Falle wird irgendwas besser, im schlechtesten sieht man, wie es immer weniger wird.
Schön wäre es, wenn sich nichts ändert, genau. Mhm. Oder es besser wird, genau. Aber wie wir bei den Insekten ja vor ein paar Jahren gemerkt hatten, da hat sich viel getan, dass es immer weniger wurden. Mhm. Das ist ja ein Erfolg des Monitoring, auch wenn es ein trauriger Erfolg ist. Aber sie haben halt gezeigt, hallo Leute, hier läuft was massig schief mit den Insekten. Es werden immer weniger, merkt ihr das denn nicht? Aber jetzt haben wir auch Daten. Man kann halt immer nur mit Daten arbeiten. Sobald irgendwas in Zahlen gefasst wird und die Zahlen dann auch noch vielleicht in Geld umgesetzt werden, wie die Bienen gehen zurück, wer bestäubt denn jetzt unsere Blüten, dann kommen wir ein bisschen weiter mit den Argumenten, als wenn wir halt nur sagen, hier hat sich jetzt irgendwas verändert. Also dafür ist dieses Monitoring halt einfach wichtig, weil wir dann die Veränderungen in Zahlen fassen können, und dann kann man das vielleicht auch noch übertragen in monetäre Werte. Was bedeutet das? Was bedeutet der Biodiversitätsverlust? Das ist aber natürlich eine Herausforderung, allein schon von der Quantität, also von der Menge, die man messen muss. Gerade im Boden, weil der Boden ist ja überall. Der ist ja hier bei mir im Garten, der ist ja im Wald nebenan, der ist überall. Und dann ist er ja auch noch so unterschiedlich. Es gibt ja nicht nur Wald- und Grünlandboden, es gibt ja auch noch tonigen Boden, sandigen Boden, sauren Boden, basischen Boden. Das muss alles überwacht werden, gemonitort werden. Und natürlich, die Taxonomen, das sind die, die die Tiere aus dem Boden holen und bestimmen und die Arten
genau sagen, du bist der, du bist der, du bist der.
Genau, die das können, die sind total wertvoll. Die braucht man auch total, und die können auch sagen, wie viel von jedem da ist. Aber mit jeder neuen Probe, die dazukommt, verlängert sich der Arbeitsaufwand. Deswegen ist es schön, wenn man eine Methode hat, wo es keinen großen Unterschied macht, ob man eine oder 100 Proben bearbeitet, wenn das dieselbe Zeit dauert. Das sind so skalierbare Methoden, und dafür eignet sich die Genetik. Aber dafür brauchen wir auch die Taxonomen, denn für die Genetik, wir sequenzieren, was im Boden ist, dann kriegen wir Barcodes, also wir kriegen Merkmalsgene für die verschiedenen Arten. Das heißt, wir können über die Gene bestimmen, welche Art das ist, aber das können wir nur machen, wenn die schon vorher sequenziert worden ist?
Also ich muss vorher einmal wissen, Hornmilbe XY, ne, hat dieses Genom,
ja,
um dann zu wissen, wenn ich aus diesem Genom einen Bruchteil da drin finde, muss sie ja drin gewesen sein. So
richtig.
Und das jetzt hoch N, weil so viel da drin kreucht und fleucht.
Ja.
Und dann ist natürlich klar, wenn du jetzt 100 Bodenproben hast und die parallel analysieren lässt, hast du hinterher auf dem Rechner diese runterratternden Listen und siehst relativ schnell, was los ist, ohne dass jedes Mal ein Taxonom oder Taxonomin tagelang, wochenlang, monatelang unter dem Mikroskop gucken muss, was sehe ich denn jetzt alles. Ja.
Also wir brauchen fürs Monitoring die Taxonomen, weil sie halt die Arten kennen, die wissen, dass was ergibt Sinn, und sie helfen uns halt auch diese Listen zu erstellen. Wir brauchen, wenn ich den Boden sequenziere und dann meine ganzen Markergene bekomme, dann weiß ich vielleicht nur von 10%, welche Art dahinter steckt. Mhm. Der Rest ist unbekannt. Daran müssen wir unbedingt arbeiten. Wir müssen diese Referenzen erarbeiten, und dafür brauchen wir die Taxonomen. Wir brauchen jemanden, der sagt, das ist diese Art, die habe ich bestimmt. Jetzt sequenzierst du die, dann kriegt diese Sequenz diesen Namen. Und dann kennen wir schon vielleicht 11% von unserem und so weiter und so weiter. Das muss halt sich deutlich verbessern, ist aber absehbar, wenn wir wissen, es sind 580 Hornmilbenarten und es sind 52 Regenwurmarten, ist das absehbar. Muss halt nur gemacht werden.
Aber das ist das, was man meint, wenn es heißt, immer der Boden ist super biodivers, aber wir wissen eigentlich echt noch wenig über den Boden verglichen mit bestimmten anderen Lebensräumen, die irgendwie viel länger erforscht werden.
Richtig, weil das Besondere am Boden ist halt auch, dass man alles in dieser kleinen Fläche hat, dieser Teelöffel, dieser Esslöffel, diese Handvoll, da sind ja hunderte von Arten schon drin.
Ja.
Und das hat man, glaube ich, sowohl in Gewässern als auch oberirdisch selten, dass man das halt so komprimiert auf kleinem Raum hat. Kommt ja daher, dass die alle so klein sind. Kommt halt auch von dieser dreidimensionalen Struktur des Bodens, da passt halt auch unheimlich viel rein, wenn es klein ist.
Mhm.
Und die Wissenschaft im Boden ist da auch noch ein bisschen jünger. Also ich meine, Schmetterlinge werden schon seit eh und je beobachtet. Regenwürmer kennen wir jetzt halt auch schon lange von Darwin und vielleicht sogar noch älter. Aber die sind halt groß. Aber jetzt das Kleinzeug
ist erst gekommen mit der Entwicklung der entsprechenden Gerätschaften, mit denen man die sichtbar machen konnte,
genau,
oder sogar noch kleiner, ne? Also dann irgendwie sequenzieren konnte.
Und man findet auch immer mehr Arten, je besser die Gerätschaften werden. Und die Genetik, also dieses Barcoding, dieses Meta-Barcoding, zeigt uns jetzt auch oberirdisch in den Insektenfallen, wie viel wir eigentlich gar nicht wissen. Denn auch jetzt merken die Leute, die Insektenforscher, die halt, oder das Insektenmonitoring, okay, wir kennen so und so viele Arten in Deutschland, aber in meiner Probe sind ja noch viel, viel mehr Arten drinne. Wie kann das denn sein? Und dann merkt man, ja, das, was so buntschillernd ist oder was eine gewisse Größe nicht unterschreitet, da kennen wir uns gut aus. Aber alles darunter, das ist so eine Art, es wird auch tatsächlich Dark Matter, glaube ich, genannt, oder Dark Species, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, weil das war einem vorher nicht klar. Also die gibt es ja auch, die ganz kleinen oder die ganz komplizierten.
Also das Rauschen sozusagen in den Genetikproben, wo die Taxonomen noch gar nicht sagen können, was es alles ist, weil niemand bisher hingeguckt hat.
Richtig,
muss man ja sagen.
Genau. Die Genetik kann einem zeigen, wo müssen wir denn jetzt mal genauer hingucken.
Mhm. Wenn du 5 Jahre weiter guckst, jetzt in deiner persönlichen Forschung, wo wärst du gerne? Gibt es so eine Frage, die du gerne dann beantwortet hättest, an der du gerade arbeitest?
Also meine Lieblingsfrage ist, ich würde ja so gerne das, wovon wir vorhin gesprochen haben, mit den Hornmilben und wie lange es die schon gibt und dieser Stammbaum, der dann datiert wurde und wo dann Merkmale dazugenommen wurden, um das so in der Zeit aufzudröseln. Das würde ich gerne noch mal besser machen mit mehr Arten und parallel dazu in Kolembolen, weil ich glaube, das wäre sehr spannend zu vergleichen, weil die haben ja dieselbe Geschichte, die sind beide in den ältesten Fossilien vorhanden, also in den ältesten fossilen Lagerstätten vorhanden. Das heißt, sie haben ein gemeinsames Alter, sie sind in demselben Lebensraum evolviert, machen irgendwie ähnliche Sachen, das sind Zersetzer. Aber was ist jetzt der Unterschied? Das würde ich gerne sehen. Und ich glaube, so ein Stammbaum würde mir da helfen mit Merkmalen. Das fände ich total spannend.
Dafür drücken wir die Daumen. Dann habe ich jetzt noch eine sehr pragmatische Frage für Menschen wie mich, die nur einen Balkon haben oder und da so ein bisschen Erde oder vielleicht einen kleinen Garten oder so. Ja? Wenn ich jetzt wenn der Funke von dir übergesprungen ist für Hornmilben und für Springschwänze im Boden, auch wenn ich sie nicht sehe, meistens, die meisten von denen nicht, was kann ich ihnen Gutes tun? Ganz hands-on mit meinen simplen Möglichkeiten.
Also gut tun würde ihnen, wenn man ganz viel Mulch macht. Also Mulch nicht diese Rinde, sondern halt Gras, Blätter, irgendwas, was sich zersetzt. Das freut die sehr. Und wenn man nicht zu oft umgräbt. Das so Störungen sind manchmal ein bisschen heftig für die. Aber dann geht es denen gut.
Also einfach nicht so viel aufräumen.
Ja.
Entspannt. Und wahrscheinlich auch nicht so viel Chemie drauf kippen und werfen.
Ja,
oder so.
Entschuldigung, das ist natürlich ein guter Punkt. Die Chemie sollte natürlich dann, aber da auch nicht dabei sein, ja. Also, was sie brauchen ist Ruhe, Futter, also einen entspannten Garten. Einfach alle fünf gerade sein lassen und es ramalen mit Grasresten und mit Blätterresten auf der Erde versuchen und dann geht's denen gut.
Ina Schäfer, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Es war sehr schön.
Danke. Auch Ihnen, liebe Zuhörende, danke ich wieder sehr herzlich für Ihr Interesse und Ihr Dranbleiben. Wenn Sie weitere Folgen hören wollen zum Thema Boden, dann empfehle ich zum Beispiel Folge 17 mit Karin Hoberg, die auch über Würmer im Boden spricht. Wir verlinken wie immer andere wissenswerte und noch interessante Sachen zu dieser Folge in den Infos. Bleiben Sie dran, kommen Sie beim nächsten Mal wieder dazu. Mein Name ist Susanne Schädlich, ich bin Wissenschaftsjournalistin und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Ganz vielen Dank, machen Sie es gut und tschüss.